Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge aus aktuellem Anlass von Unterheiden. Letzten Endes ist es Folge 5, aber irgendwie wir kommen komplett raus aus dem eigentlichen Turnus, den wir haben. Und das hat folgenden Grund. Wir haben heute einen Sondergast, einen Special Guest, über den ich mich total freue, weil er mal richtig losgelegt hat im Hinblick auf etwas, was uns betrifft. Ich begrüße ganz herzlich bei Unterheiden Ulf Poschardt, Herausgeber von Welt, von Politico und von Business Insider. Herzlich willkommen, Ulf, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne, Justus.
Ulf, ich lese einfach mal vor. Schaff die Kirchensteuer ab. Und dann, die Kirchen in Deutschland haben sich vom christlichen Glauben verabschiedet und sich in ein rot-rot-grünes Bündnis für Umverteilung, Grenzöffnung und LGBTQ-Plus-Aktivismus verwandelt. Der Angriff auf den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zeigt, es ist Zeit, Staat und Kirche radikal zu trennen. Ulf, was ist dir denn da für eine Laus über die Leber gelaufen?
Naja, also wie du weißt, du kennst ja meine zerrüttete Glaubensgeschichte. Bin linken Assi-Kind aus Franken. Vater war Laienprediger bei den Methodisten. Ich habe Zivildienst in der methodistischen Kirchengemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg gemacht, da wo der Methodismus arbeiterkirchenmäßig richtig intakt ist, im ghettoähnlichen, damals null gentrifizierten Hamburg-Wilhelmsburg Mitte der 80er Jahre. Und ich habe dann bei den Jesuiten Philosophie studiert, weil ich aus dem Protestantismus einfach geflohen bin, weil er so scheußlich ist.
Der methodistische oder dieser landeskirchliche, der du dann irgendwie auch berührt hast?
Naja, sagen wir mal so, der methodistische, der hatte im Südwesten Deutschlands einen sehr stark pietistischen Beiklang. Das war schon hardcore. War aber das Freikirchliche, wie ich finde, sehr interessant. Das taucht ja in dem Leitartikel auch aus. Also, ja, dass die Gemeinden ihren Pfarrer mehr oder weniger selbst finanzieren, dass die, ja, Kirchen kein Staatsgeld nehmen. Diesen Grundgedanken bei den Methodisten, der ist sehr prägend, diese Idee der Unabhängigkeit von jedweder staatlichen Unterstützung. Das fand ich damals schon echt gut. Aber ich musste ja nichts von der protestantischen Ethik und Ästhetik erzählen, die ja auch, ob es jetzt freikirchlicher Protestantismus ist oder landeskirchlicher, lutheranischer Protestantismus, also das Lust- und Lebensfeindliche daran, auch sozusagen diese Form von Moral, die jede Transzendenz verloren hat, eigentlich nur eine Disziplinar- und Strafidee geworden ist. Und das Ergebnis dann in Kirchengemeinden, in denen nur die Alten und Verbitterten sitzen, das ist etwas, das wollte ich mir dann nicht länger geben und war sehr glücklich, bei den Jesuiten studiert zu haben. Und da nochmal gewissermaßen das protestantisch-intellektuellste im Katholizismus für mich entdecken zu können.
Ich habe an derselben Uni studiert. Das habe ich auch als eine riesen Glückserfahrung erlebt. Ich glaube, wir haben teilweise sogar noch dieselben Lehrer irgendwie gehabt. Und die Erfahrung teile ich sofort. Für mich war es natürlich irgendwie anders. Ich komme aus einem Pfarrhaushalt. So, dein Vater hatte ja einen Brotberuf und hat, ja, eben als, heute würde man sagen, Ehrenamtlicher gepredigt. Mein Vater, ja, war mit meiner Mutter zusammen wirklich so das klassischste aller klassischen protestantischen Pfarrhäuser, auch mit sozusagen irgendwie Moral und Ästhetik und so weiter, die also da schon wirklich so mit das höchste der Gefühle irgendwie waren, trotz aller irgendwie, ja, irgendwie ökonomischen Eingeschränktheit, die da war. Aber nichtsdestotrotz war das für mich auch ziemlich geil, diese Welt von jesuitischer Intellektualität und irgendwie auch dieser, ja, eigentlich ja so super strengen Katholizismus, der aber irgendwie vielleicht gerade deswegen irgendwie so eine Leichtigkeit und so eine Weltoffenheit irgendwie hatte und so eben diesen krass hohen intellektuellen Anspruch, der mit so viel Humor irgendwie auch verbunden war. Das war einfach wirklich sehr, sehr schön. Und es kann auch irgendwie sein, dass das so Knackpunkte sind, wo wir uns nicht nur irgendwie, also in so parallelen Biografien irgendwie treffen, sondern was irgendwie auch uns vielleicht ein Stück weit auch verbindet, bei dem, was wir irgendwie, was du irgendwie als Journalist und was ich irgendwie als Pfarrer, was wir beide irgendwie wollen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall was gefunden, wo wir verschiedene Dinge wollen. Und deswegen finde ich so geil, dass wir so schnell einen Termin gefunden haben. Was war, kannst du so ein bisschen, ich meine, ich glaube, der Artikel ist echt mit einer schnellen Feder geschrieben, mit einer Spitzenfeder geschrieben. Kannst du mal kurz den Tathergang beschreiben, was dich zu dem Artikel geführt hat?
Also ich glaube, wir haben in Deutschland zwei große Herausforderungen. Das eine ist, wir haben seit 2015 dank Frau Dr. Merkel, die ja auch aus dem evangelischen Pfarrhaushalt kommt, allerdings aus einem, das darf man nie vergessen, in der Isestraße in Hamburg geboren und dann in die kommunistische DDR übergewechselt. Also kann man sich auch nur vorstellen, wie da der Protestantismus ausgelegt wurde. Und wir haben diese katastrophale Migrationspolitik, die das Land gespalten hat, die den Kontinent gespalten hat, die die Briten aus der EU gejagt hat, und wir haben dieses Problem einfach schleifen lassen in der Art und Weise, die jetzt diese scheußlichen Attentate eins nach dem anderen erst hat möglich werden lassen. Und ich finde das sehr verdienstvoll gewesen von Friedrich Merz, sich endlich von dieser Merkel-Zeit zu befreien, zurückzukehren in einen realistischen Blick auf die Herausforderungen der Migration. Um es ganz kurz zu machen, was wir hier haben, ist illegale Migration, und die bringen uns, die Leute, die wir da bekommen haben, weder kulturell noch ökonomisch irgendwas. Das ist einfach nur etwas, was die Gesellschaft runterzieht, unbezahlbar ist und dann auch noch, wie wir gemerkt haben, brandgefährlich. So. Und dann war die Idee nach Aschaffenburg, dass Merz gesagt hat, so, wir müssen jetzt wirklich mal aufhören mit diesen Sonntagsreden. Und wir müssen erst einfach wirklich was ändern, und hat ein Zustrombegrenzungsgesetzentwurf entwickelt, den ich eigentlich vollkommen zustimmungsfähig finde. Es gibt ja immer die Status Quo-Experten, die sagen, alles, was nicht geht, und Europarecht und so weiter, so, die einfach Politik nur als Verhinderung von Politik verstehen. So, und dann hat Merz, ist da voll ins Risiko gegangen, und seine Fraktion ist mitgegangen, die AfD hat mit zugestimmt, was ich in dem Fall auch unproblematisch finde. Die FDP hat sich drei Viertel dazu bekannt, und die Weicheier in der FDP-Fraktion, ein Viertel hat es nicht mitgetragen. So, und dann kamen eben die Kirchen und Angela Merkel, also das evangelische Pfarrhaus, wenn man so will, und hat da nochmal sozusagen dem eigenen bürgerlichen Milieu, das jetzt endlich mal was tun will gegen diese scheußlichen Attentate, einfach Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und ich finde einfach sozusagen, die Kirchen haben einfach die Klappe zu halten. Die EKD insbesondere mit ihren Schlepperschiffen, mit dem Bedford-Strom, der auf irgendwelchen Schlepperschiffen rumfährt, das hat auch Meloni stark gemacht. Also insofern kann man sich bei der EKD bedanken, weil man Meloni gut findet, so wie ich. Diese Art von arroganter Nationalmoral und dann auch noch sozusagen von den deutschen Protestanten, deren Geschichte im 20. Jahrhundert ich hier nicht rekapitulieren muss. Das ist schon wahnsinnig unappetitlich, übergriffig und dann halt ein absolutes Nietentum. Ne? Also sozusagen eine Kirche, die nur verliert, die gesellschaftliche Akzeptanz rasant abnimmt, wo jeder Kirchentag noch grotesker ist als der davor. Und dass sie nicht einfach mal lernen, dass sie die Klappe zu halten haben und einfach im politischen Sprachspiel nichts verloren haben. Mir tun die Katholiken ein bisschen leid, weil sie da mitgehangen und mitgefangen sind und die folgenden Protestanten zeitgeistlich hinterher mit einer minimalen Dissidenz. Aber an so einem entscheidenden Punkt in der Politik sich mitschuldig zu machen, und das haben die Kirchen getan, an dem, was jetzt zum Beispiel gestern auch passiert ist, das geht alles mit der AfD nach Hause, und die Verantwortung liegt da auch bei den Kirchen.
So, jetzt waren meine Kinder kurz drin. Ich habe alles noch mitgehört. Ich habe nicht gewusst, dass du so eine krasse Wut hast. Wir haben uns immer mal wieder drüber unterhalten. Das ist schon echt abgrundtief, so wie du das formulierst. Ich habe so, also natürlich habe ich so da auch eine, an manchen Stellen eine gegensätzliche Meinung. Die muss vielleicht jetzt auch gar keine große Rolle spielen. Ich glaube, an vielen Stellen sind wir uns einig, was beispielsweise so die Migrationspolitik anbelangt. Gleichzeitig lebe ich hier in einem völlig entvölkerten Osten, wo kein Pflegedienst, kein Krankenhaus, wo im Grunde kein Betrieb mehr richtig funktioniert, wo jeder zweite Kindergarten auf der Kippe steht, weil einfach hier kein Kind mehr geboren wird. Dieses Land, so wie ich es hier kennenlerne, ohne Migration in Zukunft auch nicht mehr überleben
wird. Ja, aber du darfst, aber Justus, du bist doch ein intelligenter Mensch.
Ja.
Illegale Migration ist was anderes als Arbeitsmigration.
Ja.
Natürlich brauchen wir Migration, aber wir brauchen nicht Syrer, Afghanen und Türken, die sozusagen uns einfach alles kaputt machen, was wir an offener, liberaler Gesellschaft hier aufgebaut haben. Und es geht ja gar nicht darum, also das schreibe ich ja auch immer und immer wieder, wer braucht denn insbesondere eine vernünftige Migrationspolitik? Doch die Migranten, und jeder von uns kennt Hunderte, wenn nicht Tausende davon bei uns hier im Laden, in der Nachbarschaft, die sich anstrengen, die morgens ihre Kinder in die Schule bringen und so weiter. Also es geht ja genau darum, Ordnung und Humanität, ich weiß nicht, welche Politikfloskel von wem sie kommt, so, das ist doch klar.
Ja.
Also natürlich Migration, aber das, was wir haben, ist ja einfach eine ungesteuerte, illegale Migration. Was wir haben, ist eine nicht vorhandene Abschiebung von zum Teil Schwerstkriminellen, psychisch Gestörten, sonst was. Und dann kommt immer die Kirchenmoral. Müssen wir den Kirchenasyl geben? Muss man der letzten Generation Kirchenasyl geben? Muss man eigentlich jedem, der in diesem Land dafür sorgt, dass die Mitte der Gesellschaftsgefühl hat, wir sind in einem Narrenhaus und Tollhaus, muss die Kirche sich vor den werfen, ja? Oder kann sie nicht einfach mal sagen, ja, wir verstehen unsere christliche Ethik, Nächstenliebe und so weiter. Das muss man auch, das kann man doch nicht so naiv sehen, sondern man muss einfach sagen, es gibt auch eine gesamtpolitische Verantwortung für das Große und Ganze. Und was die Kirchen dort machen, es treibt nicht nur die Leute aus der Kirche, sondern es stärkt am Ende die migrationsfeindlichen Ressentiments, die besonders in der AfD beheimatet sind. So. Und wie man nur so dumm sein kann in der EKD wie in der katholischen Kirche, das ist mir einfach ein Rätsel.
Ja. Also zwei Sachen noch, die ich dazu sagen will. Punkt A, was du gesagt hast, die Schlepperschiffe. Ich glaube, wo wir uns absolut einig sind, ist, wie super eigenartig der deutsche Protestantismus geschafft hat, so etwas medial und irgendwie auch strategisch so ziemlich in den Sand zu setzen. Das habe ich ehrlich gesagt auch bis heute nicht so ganz verstanden, weil, und das sage ich wirklich aus ganzem Herzen, die eigentliche Idee und das, was zunächst dort geleistet wird, ich wirklich schon eine geile Idee finde, dass die Ursprungs- oder sozusagen ein Kern von dieser ganzen Aktion ist ein Dresdner Verein, Mission Lifeline, der was einfach so Leute sind, die in diesem ganz normalen ostdeutschen Protestantismus aufgewachsen sind, von dem, wie du weißt, ich wirklich unheimlich viel halte und der, glaube ich, auch total viel Erfahrung hat, die er mehr und selbstbewusster teilen muss für die Herausforderungen der Zukunft. Und die haben einfach vor zig Jahren gesagt, so es, wenn wir sehen, wie die Menschen dort in diesem Meer verrecken, dann können wir nichts anderes tun, als die zu retten. So, und das finde ich, also was gibt es denn Geileres als irgendwie Christen, die irgendwie sagen, ey, wir können nicht mehr stillsitzen, wir haben eine Kapitänin, wir haben irgendwie so einen Kapitän, wir haben irgendwie drei Leute, die das können, wir versuchen jetzt so ein Boot zu kaufen. So, wie man das als deutscher Protestantismus schafft, so ein Wahnsinnsprojekt irgendwie so zu kommunizieren und irgendwie auf die Beine zu stellen, dass es auf so eine breite Ablehnung stößt, das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, wie man das eigentlich hingekriegt hat. Und es kann natürlich total gut mit dem zusammenhängen, was du so super emotional gerade sagst, dass das irgendwie sich in der Wahrnehmung einreiht in so eine, ja, wie du sagst, so in so eine in so eine Art Pädagogik und irgendwie in so eine Moralästhetik, die wir irgendwie eigentlich aus den 70ern nur noch kennen. Also ich finde das krass, dass uns das passiert, weil das Ding an sich wahnsinnig geil ist. Und das andere, was ich jetzt als Einstieg nochmal irgendwie in die konkrete Diskussion nehmen will, ist die Stellungnahme selber, die Bevollmächtigte, also ne, da müssen wir nur nochmal kurz in der Terminologie richtig sein. Tatsächlich hat ja nicht die Kirche, also sozusagen die katholische Kirche und die evangelische Kirche das verfasst, sondern in meiner Wahrnehmung war das ein relativ kurzfristig verfasster Text der Bevollmächtigten des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland, die das zusammen mit dem Kommissariat der deutschen Bischöfe, also diesem katholischen Büro in Berlin, verfasst hat. Und das ist eine gemeinsame Stellungnahme, die endet mit dem Satz, den ich so von seinem Klang her, also so, der ist im Klang ganz anders als so wie du gerade bist. Der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Kirchen daher nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen. Und davor gibt es so drei Seiten, die sich vor allem mit Familiennachzug und mit den Aufgabenteilungen von Bundespolizei und Ausländerbehörden und so weiter beschäftigt. Das ist im Ton relativ nüchtern, das ist vor allem sehr juristisch. Letzten Endes geht es doch mehr vielleicht um den Zeitpunkt und um die Themensetzung als darum, dass sich die Kirche, dieses Büro, diese zwei Büros an sich zu einem gesellschaftspolitischen Thema äußern, oder?
Weiß ich nicht. Also finde ich super, dass du das so genau anguckst. Am Ende bleibt meine Ungenauigkeit, glaube ich, der Fokus der Wahrnehmung, so wie es wahrgenommen wird. Das fällt ja nicht auf eine unschuldige Wahrnehmung, sondern ich könnte dir jetzt ein Dutzend Stellungnahmen der EKD, wir haben über das Rescue, dieses Schlepperschiff auch nochmal reden, die Stellungnahmen dazu, die politische Ignoranz, was das in Italien ausgelöst hat. Also diese Art von, wie soll ich sagen, dass man so glaubt, man kann das so isolieren von dem politischen Geschehen, wenn man in so einen hochentzündeten Bereich gesellschaftlicher Debatten eindringt. Dann ist man entweder dumm oder naiv oder beides. Oder aber, was ja auch in den Kirchen ganz geil ist, so der festen Überzeugung, dass die Kirchen noch so ein Ort sind, in dem man so von der Kanzel herab solche Fußnoten verteilen kann. Also das ist einfach so... wenn ich jetzt gemein bin, würde ich sagen, da könnt ihr gerne so weitermachen, aber ich sage dir einfach, da erreicht ihr im Grunde genommen nur die längst aus der Kirche ausgetretenen Nasenring-Teenies und Beanies mit hellblauen Haaren, die sowieso nie in die Kirche eintreten wollen, und ihr vergrault diejenigen, sagen, jetzt reicht's, ich will das nicht mehr, ich will diese Migration nicht mehr, ich will diese Scheiße bei meinen Kindern auf dem Pausenhof nicht mehr, ich will nicht mehr Angst haben, wenn ich abends S-Bahn fahre, ich will all das nicht mehr. Und wenn die Kirchen das nicht verstehen und irgendwie da so ihre Kategorien vermengen, wenn sie das einbringen, dann muss ich einfach die Frage stellen, ob ich in den Kirchen noch richtig bin. Und es geht ja einfach nur so darum, und das Interessante ist, es melden sich bei mir auch immer wahrscheinlich eher strunzend konservative Theologen, Pastoren, Vikare und so weiter, und die feiern das dann. Und es gibt natürlich auch die ein oder andere konservative, protestantische oder katholische Homepage, die das dann jedes Mal irre, aufgeregt, voll Begeisterung referiert, ist auch alles gut. Mein Punkt ist ja einfach nur zu sagen, wenn es mir egal wäre, würde ich einfach sagen, gut, sind die Kirchen, werden eh immer unwichtiger. Aber mir ist ja durchaus bewusst, dass gerade in dem Land von Martin Luther und Immanuel Kant und so diese protestantische, ja auch immer so in Waffenbrüderschaft mit politischen Aktivismen stehende Haltung etwas Hochproblematisches ist. Ich habe auch nochmal dran erinnert, eigentlich an die ganzen Fehler der EKD in den letzten 50 Jahren, ich habe mir mal so angeguckt, Dorothee Sölle, Gollwitzer und so weiter, was es da alles noch an Witzfiguren gab, was sie da alles erzählen. Die lagen politisch immer falsch.
Ja, aber ja, und trotzdem, und trotzdem müssen wir aufpassen, also die, ich glaube, dass man so eine Kritik auch wirklich gut platzieren kann, ohne diesen krassen, auch so persönlichen Rundumschlag. So bei allem, was ich teile, wenn du gerade Helmut Gollwitzer nennst, ne, also ich weiß nicht, ob das deine Gemeinde ist, aber ich glaube, das ist schon eine Gemeinde so in der Nähe. Ne, das ist ja, also Gollwitzer ist ja der direkte Nachfolger von Niemöller gewesen, als Niemöller ins KZ gekommen ist. Und dann ja, hat der, und dann hat der, also der hat ja wirklich Nazi-Deutschland erlebt und wirklich unter Nazi-Deutschland nicht nur gelitten, sondern tatsächlich auch aktiv so, der hat wirklich Juden gerettet vor dem KZ. Und dass solche Leute, das ist so die Geschichte unserer Bundesrepublik, dass sie dann irgendwie in den 50er, 60er und 70er Jahren dann nicht irgendwie wie Walter Jens irgendwie bei den scheiß Liberalen landen, sondern irgendwie dann so links abbiegen. Es ist schade, dass sie so radikale Äußerungen getan haben. Aber ich glaube, wir müssen echt aufpassen, dass wir irgendwie auch gucken, aus was für einem Hintergrund die kommen und mit was für einer Prägung die in solche Debatten reingegangen sind. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal eine große Zustimmung formulieren. Ich glaube, dass ein echt schweres Erbe des Protestantismus natürlich diese großen Verfehlungen in Kaiserreich und Nationalsozialismus sind, aber dann auch so dieser Amplitudenausschlag in die ganz andere Richtung, wo wir, und das merken wir ja jetzt gerade beispielsweise bei dieser großen Frage nach Ukraine-Konflikt, dieser großen Frage nach irgendwie Westbindung, nach Verteidigungsfähigkeit und so weiter, wo du einen wirklich richtigen Finger in eine große klaffende Wunde gelegt hast, dass wir auch als deutscher Protestantismus innerhalb dieser Friedensbewegung, innerhalb auch so an vielen Stellen dieser Kirchentagsbewegung, dass der deutsche Protestantismus da NATO und Warschauer Pakt, irgendwie westliche Waffen und Warschauer Pakt Waffen, irgendwie Bundeswehr und irgendwie die Rote Armee, die irgendwie sozusagen halb Europa besetzt, dass das irgendwie am Ende immer einfach nur Waffen waren, die ja irgendwie schlimm sind und deswegen muss das alles weg. Dass wir da jetzt in eine argumentative Sackgasse gekommen sind, weil wir irgendwie bis heute nicht so richtig hinbekommen, irgendwie eine westliche oder ja einen bürgerlich-westlichen Standpunkt zu finden gegenüber einem autoritären Russland, das Angriffskriege führt. Also sozusagen, natürlich finden wir den Standpunkt, aber wir tun uns extrem schwer, ihn irgendwie wirklich selbstbewusst und offen zu kommunizieren, weil wir natürlich dieses Erbe im 68er-Pazifismus irgendwie haben, der an vielen Stellen irre unreflektiert ist und auch wirklich sich in Schuld verwickelt hat. Also da so volles Verständnis und an solchen Stellen irgendwie auch Danke für irgendwie für das Kritisieren von das. Also ich erlebe das schon auch immer noch als ein Kritisieren von innen.
Ja, aber also Gollwitzer, ne? Also der ist mir ja in vielen Punkten nahe. Also erstens mal ist er wie alle glorreichen Denker, kommt er aus Mittelfranken, aus Babbenheim im Altmühltal. So. Ja. So, und dann natürlich seine Rolle, das ist in der St. Anna-Gemeinde in Dahlem als Nachfolger von Niemöller logischerweise Holy Grail. Und dass ich mir sehr bewusst darüber bin, wie unendlich große Verdienste haben, da wo ich, es ist ja auch schon mal aktenkundig geworden, dass ich mich über die Predigt in meiner Kirchengemeinde Nikolassee, by the way, die letzte Gemeinde, in der die bekennende Kirche sozusagen da war, Jochen Klepper war in der Gemeinde und so weiter, also mir ist die Geschichte, insbesondere auch des Protestantismus, die ja twofold war, wie wir wissen, zwischen den deutschen Christen und der bekennenden Kirche, das ist mir alles mehr als bewusst. Aber darum geht es ja auch, wenn ich eine kleine PR-Werbung für mein Buch Shitbürgertum machen darf, das vor 4 Wochen erschienen ist im Selbstverlag. Also sozusagen nach 45, welche Form von erwachsenen, aufgeklärten Umgang mit der Schuld, die Deutschland durch die Shoah auf sich gelegt hat, Wer war denn Träger von einem reflektierten Umgang mit Verantwortung und Schuld? Und deswegen ist mein Blick auf Gollwitzer eigentlich umso schärfer als jemand, der die Nazi-Diktatur erlebt hat, dass er dann am Schluss mehr oder weniger so im Windschatten der RAF-Sympathisanten, der Seelsorger von Ulrike Meinhof war, der Bewährungshelfer von Horst Mahler, und dass er gewissermaßen keine Abgrenzung nach links gefunden hat. Und da kann man sagen, ja, aber dafür war er eben bekennender Antifaschist und hat Juden gerettet. Absolut, da gilt ihm mein allerhöchster Respekt. Aber eigentlich mit der Erfahrung müssen wir noch wissen, dass diejenigen, die wie die RAF, wie wir wissen, bei Entepe einfach mal die jüdischen Nachnamen raussortiert hat und besonders interniert hat, also dass diese Art von Reflexion nicht stattgefunden hat, das ist ja eine der Rätsel der Nachkriegskultur. Wer da an meinem tieferen Einblick interessiert ist, wie gesagt, Shitbürgertum gibt es nur bei Amazon, 18 Euro wert jeden Cent. Und da geht es so darum, dass meine These ist, dass die bundesrepublikanische Kultur nach 1945 eine Entwicklungsstörungen hat. Die sind hängen geblieben in der frühkindlichen Entwicklung, weil es eine Art Spaltungsabwehr gab. Man hat die eigenen Abgründe und Ambivalenzen in sich abgespalten und hat sie dann nach außen projiziert, in Feinde. Und das ist so ein Muster nach einer Traumatisierung, das verhindert, dass man erwachsenen und souveränen Umgang mit seinen eigenen Abgründen und Ambiguitäten und Ambivalenzen entwickelt. Und die protestantische Kirche und grosso modo immer 20 Jahre hinterhergerobbt, die katholische Kirche hat diese Art von Spaltungsabwehr institutionalisiert. Wir sind die Guten, wir zeigen Haltung, wir retten im Mittelmeer. Wir sind für Frieden, wir sind gegen Nachrüstung, wir. Das ist immer nur sozusagen, was dem Assi wie mir der AMG wäre, also ich lehne SUVs oder so ab, das ist denen die Moral. Und so habe ich auch ganz viel Protestanten so wahrgelebt, diesen Tugendstolz, diesen eitlen Tugendstolz, verbunden mit einer aggressiven Verbitterung auf all diejenigen, die auf diese Moral nichts geben. Und wenn der Protestantismus das nicht reflektiert, und wenn ich so richtig weiß, war Gollwitzer ja auch Barth-Nachfolger und so weiter, es gab ja Theologen, die es immer wieder mal problematisiert haben, dann wird er eine schwierige Zukunft machen, weil sonst ist er einfach sozusagen gefangen in so einem säkular-protestantischen Gehege. Da kann man dann irgendwie so mittun. Dann gibt es große Verwechslungen zwischen Göring Eckardt, Claudia Roth und der jeweiligen EKD-Chefin. Aber ob das auf Dauer Kirchengemeinden am Laufen hält, weiß ich nicht.
Und da kommen wir nochmal auf den Punkt, den du am Ende machst. Also letzten Endes die autoritäre Versuchung der unsere Gesellschaft, die du in Shitbürgertum beschreibst, und irgendwie letzten Endes die EKD als Teil von dieser Gesellschaft irgendwie erliegt. Diese These, die ist relativ nah an dem, kleiner Werbeblock von mir, was ich in meinem Buch Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche versuche zu beschreiben, dass nämlich die Kirche, die ich total liebe, mich manchmal zu einer gewissen Verzweiflung bringt, weil sie genau das, was du eben als gesellschaftliches Phänomen beschreibst, eben auch nicht hinbekommt, obwohl sie die Mittel dazu hätte. Nämlich die Widersprüche des menschlichen Lebens auszuhalten und ihnen mit diesem liebevollen Blick, den uns das Evangelium gibt, zu begegnen, sondern dass die Kirche eben in dieser Versuchung erliegt, eindeutige Antworten auf widersprüchliche Phänomene zu geben und so den Eindruck erweckt, dass es tatsächlich so ein richtiges Leben hier gäbe und dass dieses richtige Leben umsetzbar ist und das Eigentliche, also dass wir Vergebung brauchen und diese Vergebung aber auch bekommen durch diesen eigenartigen Jesus Christus, der uns da begegnet. Da will ich nicht sagen, dass die Kirche den vergessen hat, aber sie tut sich gerade wahnsinnig schwer angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit, diese Botschaft so zu formulieren, dass sie verfängt. Und ich glaube, da hat total viel, was du in deinem Artikel schreibst, damit zu tun. Und du hast vor ein paar Minuten schon mal Kant angesprochen, ohne jetzt so zu tun, als würden wir jetzt irgendwie so einen philosophischen Exkurs machen, aber das bringt mich zurück zu deiner Überschrift und zu dem, was du beschrieben hast, nämlich, dass du eigentlich willst, dass Staat und Kirche getrennt werden. Das sind sie ja, bei allem, wo es eine Zusammenarbeit gibt. Und diese Zusammenarbeit hat ja einen geistesgeschichtlichen Hintergrund, nämlich, dass die Aufklärung in Deutschland halt schon an vielen Stellen eine grundlegend andere war, als beispielsweise eben dieser revolutionäre, Slavoj Žižek revolutionary approach für beispielsweise die französische Hemisphäre, wo ganz klar gesagt würde, okay, Katholizismus weg, Kirche weg, absolute Trennung, es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Präsenz kirchlicher Symbolik oder Tradition im öffentlichen Raum, geschweige denn irgendwie im staatlichen Raum, im politischen Raum, im Bereich der Erziehung, in der öffentlichen Erziehung etc. Da hat der deutsche Raum irgendwie eine andere Antwort drauf gefunden, weil so die prägende Kraft am Anfang eben nicht so englischer irgendwie Pragmatismus oder eben die Revolution in Frankreich war, sondern eben Immanuel Kant, der in Königsberg irgendwie, was er nicht verlässt und immer spazieren geht, sagt, es gibt eine Religion innerhalb der Grenzen der puren Vernunft. Und da hat sie tatsächlich auch einen guten und sinnvollen Platz. Und das Staatsgebilde, was irgendwie dann darauf folgt in den nächsten 2, 3 Jahrhunderten, das ist eben eines, was irgendwie die grundlegende Entscheidung eben da trifft, dass eben Staat und Gesellschaft in der Verantwortung vor Gott und den Menschen stattfindet. Und dass irgendwie sozusagen, so wie du schreibst, Religion nicht nur eine Privatsache ist, sondern dass irgendwie eine Gesellschaft gut daran tut, auch irgendwie Religionen miteinander zu behandeln. Also nicht als Staat.
Justus, stimmt alles.
Ja.
Aber um jetzt mal protestantisch auf deinen protestantischen Blick zu reagieren, dann sind wir uns doch beide einig, dass damit eine große Verantwortung kommt.
Ja, ja.
Und diese Verantwortung heißt ja dann auch, wenn ich in Verantwortung, wie du es so schön gesagt hast, vor Gott auch in diese politische Verantwortung gehe, dann sind diejenigen, die diesen christlichen Aspekt institutionell verwalten oder gestalten, dann müssen sie sich für das politische Sprachspiel interessieren, indem sie dann da stattfinden, wenn sie sich politisch äußern. Kann ich das so sagen? Aus dem verantwortungsethischen Gedanken heraus.
Ja.
Und dann will ich nur mal, um jetzt hier von der Migrationskrise wegzukommen, Schnitt Klimadiskussion. Und wenn ich dann die Stellungnahmen von der EKD-Synodenpräses Heinrich lese zur letzten Generation und sie im Grunde genommen es ganz furchtbar finde, dass die Kriminellen der letzten Generation kriminalisiert werden, wenn sie Menschen nötigen und sozusagen auch Schmerzen zu fügen, als jemand, der zweimal von der letzten Generation sozusagen blockiert wurde, kann ich sagen, was das mit einem macht, das ist nicht gut. Und wenn ich das dann so lese, dann ist das wie bei den Zitaten von Gollwitzer oder Sölle über RAF und Vietnam und so und so und so, dann kann ich auch nur sagen, okay, wenn ich euch, also ich kann mich entscheiden, es so zu sehen wie du, dann nehme ich sie aber auch für voll in den politischen Debattenbeiträgen.
Ja.
Und dann nehme ich auch jeden, ich habe zuletzt im Deutschlandfunk in dieser Sendung, heißt die Christ und Welt oder so, ich weiß gar nicht wie, oder Kirche und Gesellschaft, mit Thomas de Maizière vom letzten evangelischen Kirchentag darüber. Ich habe versucht zu streiten, aber de Maizière hat mir eigentlich mit allem, was ich gesagt habe, recht gegeben. Das war ganz lustig.
Aber so ein bisschen verdeckt, er war schon auch ein guter Kirchentagspräsident in dem
Interview. Ja, aber er hat auch, wir haben davor und danach geredet, wir kennen uns auch gut, ich schätze ihn wirklich außerordentlich. Er konnte gar nicht so viel widersprechen, wie er wahrscheinlich hätte widersprechen müssen. Kurzum, ich sehe das alles und es ist ja nicht so, dass es mich nicht interessiert, sondern ich nehme, vielleicht ist das der Methodist in mir oder der Jesuitenzügel, ich nehme euch da ja beim Wort.
Ja.
Und ich nehme euch beim Wort und ich höre mir die Predigten und Diskussionen auf dem Kirchentag an. Und ich sehe, welche Vertreter der Politik dort welchen Auflauf erhalten und welche eben nicht. Und welche Position eben nicht und welche Position da immer und immer wieder dominant und noch dominanter werden. Und dann muss ich einfach sagen, dann kann man realpolitisch irgendwann sagen, ja, also ich glaube nicht daran, dass die EKD in ihrer Sohaftigkeit von sich alleine den Turnaround schafft. Also ich sehe ja, was du und Stefan und andere, und ich finde dein Buch großartig, dein letztes, das du da in der Kirchengemeinde vorgestellt hast, allein die Runde von Barberjacken tragenden und Segelschuhe tragenden ultracoolen ProtestantInnen, die dort waren, war großartig. Und du beschreibst doch diese eine Szene, wo du mit in Südfrankreich am Strand liegst mit angehenden katholischen Priestern und die ganz begeistert von der deutschen Theologie des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, von den protestantischen reden und sagen, so, Justus, was habt ihr denn jetzt? Ja? Und ich glaube, du musstest dich in irgendeine ironische Geste retten, weil da einfach nichts mehr ist. Und warum ist da intellektuell nichts mehr? Weil diese Moralisierung auch theologischer Debatten, die ja überall stattgefunden hat, einfach eine Verblödungsmaschine ist. Moral ist für Blöde. Moral ist nur interessant im moralischen Handeln. Moral ist, was man tut. Moral, die nur artikuliert wird, ist in der Regel, und das ist meine Lebenserfahrung, bin ja jetzt ein alter weißer Mann, ist das Gegenteil davon. Ich habe in meinem ganzen Leben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die Moral im Munde führen, dich im Zweifelsfall verraten und verarschen und unmoralisch sind, und dass diejenigen, die niemals ein moralisches Argument bemühen, diejenigen sind, auf die du dich verlassen kannst. So. Ja. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, bräuchte die protestantische Kirche eigentlich sozusagen einen Anti-Kant-Luther, der dieses Sprachspiel und diesen Moralvirus, der von den Kanzeln runter, auf den Kirchentagen, in den politischen Statements, ich hätte jetzt rauf und runter zitieren können, was da alles verzapft wurde in den letzten 20 Jahren zu allen möglichen Themen, erspare ich uns beiden, kann man googeln. Und ich habe ja auch in Christ und Welt und ich habe ja x Interviews dazu gegeben, weil ich ja immer wieder auch was dazu gesagt habe. Und ich finde, der Ball liegt da weniger bei mir als bei euch.
Ja, und genau, und da würde ich also so an vielen Stellen Zustimmung, dann irgendwie auch irgendwie Nicht-Zustimmung. Das Problem, also ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die ich dazu sagen will. Das eine ist, und das hängt mit dem zweiten ganz eng zusammen, das eine ist, dass natürlich irgendwie das die Bewegung ist, die halt bei vielen oder von vielen getragen wird, aber es ist ja trotzdem keine irgendwie Diktatur, sondern das ist ja ein weitestgehend demokratischer Laden, und das Problem ist ja eher, dass sich gute Konservative auch ein Stück weit irgendwie zurückgezogen haben und irgendwie stummer geworden sind. Und das zweite Problem, und sozusagen die, also natürlich haben die Aufgabe, eine überzeugende, aber vor allem halt auch irgendwie eine vernünftige Stimme dazu entwickeln. Und auch ein bisschen Durchhaltevermögen zu zeigen. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem zweiten, was ich sagen will, wo ich nochmal zurückkommen will auf diese Forderung, wirklich jetzt so doll wie nur möglich Staat und Kirche zu trennen. Da merke ich bei mir, und ich habe ja, also so wie du irgendwie bei dubiosen oder weniger dubiosen irgendwie Portalen dann irgendwie zitiert wirst oder irgendwie aufgeführt wirst, so gibt's das ja irgendwie bei mir auch, dass irgendwie immer mal wieder Leute so sagen, Mensch, super, aber so, wo ich dann merke, ja, ich habe irgendwie ehrlich gesagt da aber auch irgendwie echt große Schwierigkeiten und will irgendwie diese Nähe auch nicht, weil, also sozusagen das, was vom Staat ganz getrennt ist, also dieser freikirchliche Bereich, bei vielen, ne, so die unheimlich geile, nicht nur sozusagen kirchliche Arbeit in die Gesellschaft hineinmachen, sondern einfach fantastische Kirchgemeinden sind, ne, in diesem mennonitischen Bereich, in diesem methodistischen Bereich. Und in diesen landeskirchlichen Gemeinschaften, in vielen, vielen freien Gemeinden, so, die hören jetzt einfach bitte nicht zu oder sozusagen fühlen sich überhaupt nicht angesprochen. Es gibt aber von, in diesem vom Staat komplett getrennten Bereich auch einfach, also wo dieses freie Spiel der Kräfte sozusagen funktioniert und was natürlich viel, viel konservativer ist, auch der hat viel Scheiße, die da abläuft, wo ich merke, bei allem, was wir gerade nicht hinkriegen und wo wir auch versagen, das, was ich dort sehe und das, was ich auch irgendwie im weltweiten Protestantismus, der ganz stark von staatlichen Strukturen getrennt ist, irgendwie wahrnehme, da muss ich merken, da muss ich sagen, da habe ich einen viel größeren Anspruch, das, was wir bei uns haben, irgendwie zu retten und irgendwie wieder geil zu machen, als jetzt irgendwie das Kind mit dem Bart auszuschütten und zu sagen, okay, weil das irgendwie jetzt so eine, wie du es sagen würdest, Shitshow ist, beenden wir das Ganze und lassen dem einfach ganz freien Lauf. Weil, also das, was man mit normalem Doomscrolling irgendwie auf Instagram sich reinziehen kann, das sind stellenweise, also nicht nur, also es geht überhaupt nicht irgendwie um Politik, sondern auch einfach theologisch und irgendwie im Umgang miteinander solche Abgründe, wo ich sage, also so, wenn das sozusagen deutscher Protestantismus als solches in 10 Jahren sein soll, dann gute Nacht, Johanna. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Also ich finde sehr gut, dass du das immer auf das gesamte Spektrum ausdifferenzierst. Und nochmal, egal wie ungenau das jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts klingen mag, ich kann es sehr wohl differenzieren. Und wir haben gerade in Nikolassee den besten Pastor, den man sich wünschen kann. Der ist brillant, der ist beschwingt, der ist inspirierend. Da ist jeder Gottesdienstbesuch einfach ein fantastisches Vergnügen. Der heißt auch noch Wolkenhauer. Und das zeigt, der zeigt auch mit seiner Feinheit, was Kantorei betrifft, was die musikalische Ausgestaltung betrifft, was liturgische Elemente betrifft. Also ich will nur sagen, meine Kritik ist das eine, meine Glück und meine Freude darüber, wenn man andere Dinge in Kirchen erlebt oder wenn Freunde heiraten oder taufen und so. Also ich erlebe auch immer wieder genau... Warte mal.
Alles gut.
Ich erlebe immer wieder auch Besuche von Gottesdiensten oder eben Familienfeiern mit Pastoren und Priestern, wo ich so finde, das ist doch ein wunderbarer Weg. Und das heißt ja auch nicht, dass man politisch indifferent sein muss, sondern mir geht es ja eher so darum, dass jeder das jeweilige Sprachspiel des anderen akzeptiert. Und wenn er das Sprachspiel verwechselt, dass er sich dann in dem Sprachspiel genauso gut auskennt, wo er erstmal nichts verloren hat.
So. Oder sich diesem Sprachspiel angemessene Kritik halt auch gefallen lassen muss.
Ja, oder aber ich finde, das ist schon, ehrlich gesagt, wir haben ja den Linguistic Turn in der Philosophie und Geisteswissenschaften im 20. Jahrhundert. Da muss man schon trittfest sein, sonst ist man einfach nicht wirklich aufgeklärt. So, und ich könnte ganz viele Beispiele anbringen, nochmal Themen, wo die Kirche zum Beispiel sich nicht positioniert, wo ich so finde, wenn es ein christliches Thema sein müsste, dann ist es zum Beispiel der Antisemitismus. Ja? Dann ist es das, was wir an den Universitäten erleben, das ist das, was wir auf den Straßen hier gerade in Berlin erleben. Aber man merkt halt, dass am Ende die Kurzhaar-Frau Heinrichs mit anderen Kurzhaar-Ultralinken solidarisieren, kartoffelig, wie man so schön sagt, während das Interesse, sich mit den jüdischen Gemeinden zu solidarisieren, also es gibt's auch, ich kenne auch die tolle oder die sehr sichtbaren Christen für Israel und so, aber das sind so kleine Mini-Abteilungen. Am Ende sind Israel, Fridays for Israel, das macht die junge Union, das machen hier CDUler. Dass diese CDUler, weil sie eben anständige Konservative sind, im Zweifelsfall sonntags auch in die Kirche gehen, das mag so sein, Aber es ist eben nicht, es kommt nicht aus den christlichen, es kommt nicht weder aus den katholischen noch protestantischen Gemeinden.
Ja, wobei Clara Nathusius, die da federführend ist, ja wirklich sehr im landeskirchlichen Protestantismus beheimatet ist.
Aber Clara ist die Allertollste, das ist vollkommen klar. Ich sag nur, trotzdem, es wäre ja jetzt auch gesetzt den Fall, ja, wir wollen uns ja politisch engagieren, so wie der EKT-Prediger mit den Dreadlocks, ja, Gott ist queer, Gott ist die letzte Generation, dann laden wir nochmal Ende Gelände ein, reden über zivilen Ungehorsam, wie der Kapitalismus überwunden wird, bla 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 bla. Oder aber wir sagen, wir haben eine christlich-jüdische Tradition, unsere jüdischen Glaubensbrüder. Ich war ganz viel in der Synagoge nach dem 7. Oktober bei Judah Teichtal und dann in der angegriffenen Synagoge von meinem Freund Sami Skoplo in Berlin-Mitte, in der Brunnenstraße. Und da ist niemand. Und da interessiert sich auch niemand dafür. Also wie gesagt, Clara macht es ja eher als CDUlerin oder JUlerin, wie ich überhaupt unglaublich verdienstvoll finde, wie die Union in Sachen Israel steht. Wirklich beeindruckend. Und ich will nur sagen, so, das sind dann so Momente, wo ich so gedacht habe, boah, das wäre doch jetzt mal ein guter Punkt, ja, um zu sagen, das hat ja auch eine religiöse Dimension, dieser Konflikt. Auch die Auseinandersetzung mit dem aggressiven Islamismus, die Auseinandersetzung mit dem aggressiven salafistischen Milieus und so weiter, da sehe ich die dann nicht rumturnen. Die Leute, die sozusagen sonst aus dem Protestantismus immer die große Klappe haben. Und ich glaube, das hat auch mit Führungsfiguren zu tun.
Egal, welche Frisur sie haben, Ulf.
Ja, auch klar, also Bedford Strom und so weiter nehme ich auch schon so als so eine Figur wahr. Vielleicht bin ich da auch persönlich betroffen, weil sein Sohn ja auch so ein klassischer linker Aktivist ist. Der hat mal eine super Untersuchung gemacht, die Social-Media-Kanäle aller wichtigen Journalisten untersucht. Da gab es eine linke Bubble und eine rechte Bubble. Und es gab nur zwei wichtige Journalisten, die Teil keiner Bubble waren, erkennbar. Weder links noch rechts, sondern die dazwischen standen. Das waren Robin Alexander, Klammer auf, Klammer zu, gläubiger Katholik und jeden zweiten Sonntag in der Kirche. Und Ulf Poschert, die Geschichte kennen wir. Und weißt du, was Herr Bedford Strom Junior gesagt hat?
Ja.
Sehr. Wir hätten die Brückenfunktion. Wir würden die Brücke nach rechts bauen. So. Das war so einer der Punkte, aber kleine Fußnote nur. Aber so die Themen, wo ich so finde, wo man sich in Schwierigkeiten begibt, wenn man sich aus dem Fenster hängt, das wird nicht gemacht.
So, und das ist eigentlich ein toller Übergang. Also die persönliche Betroffenheit kann ich mega gut nachvollziehen. Und das ist aber ein geiler Übergang jetzt zu einem guten Schluss, den wir finden müssen. Aber den Schluss will ich mit dir noch machen. Und zwar ist das ein super Stichwort für etwas, was du in deinem Artikel sehr stark gegenüberstellst, ne, dass du, also auf der einen Seite sagst du, was wir im Moment erleben, ist, dass die Kirche sich eigentlich als ein verlängerter Arm linksidealistischer Regierungspolitik geriert. Oder wir sehen sie als eine solche, sagst du. Und dem gegenüber stellst du das, was Augustinus, also einer der großen Kirchenväter, von der Kirche sagt, nämlich, dass sie eigentlich ein mystischer Leib Christi ist. Wenn man das hört, also wenn man nur den Satz hört, was man nie als Leser machen sollte, dann kann man den Eindruck bekommen, es geht um eine unpolitische Kirche, die sich zurückzieht an den Altar. Und jetzt hast du ja aber genau mit diesem Thema Antisemitismus, womit wir das Ausmaß dieses Problems ist uns, glaube ich, immer noch nicht bewusst, selbst denen, die versuchen, dort präsent zu sein und sich für Juden in Deutschland einzusetzen. Genau an dem Punkt sehen wir ja, es gibt ein Involviertsein von Christinnen und Christen und es gibt irgendwie einen Verantwortungsbereich der Kirche, der über den Dienst am Altar und irgendwie die Armenspeisung hinausgeht. Und die Frage ist jetzt, und das sage ich tatsächlich irgendwie sozusagen von Christ zu Christ und irgendwie von Pfarrer zu irgendwie Journalist, der versucht irgendwie einen Glauben tatsächlich irgendwie zu leben. So, jetzt ist die Frage, so, du hast die Sprachspiele genannt, aber die Frage ist, wo beginnen wir, dieses Involviertsein anzunehmen und zu sagen, wir haben da eine Verantwortung und über den Gottesdienst und die Armspeisung hinaus müssen wir uns gerade nicht nur für Juden in Deutschland einsetzen, sondern wir müssen konkret etwas, und das bedeutet irgendwie auch politisch, für die Sicherheit und das gute Leben von Juden hier in unserer Gesellschaft tun. Jetzt, wir müssen es nicht an diesem Beispiel machen, aber so, gib uns einen Tipp, hilf uns. Wie kriegen wir das hin?
Fängt schon mal damit an, dass die EKD ihre bescheuerten am 9. Oktober 2023 Kirchenbünde rufen zu Ende der Gewalt in Israel auf. Und da wurde verurteilt und appellierten, eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. Ja. Wenn die Israelis und Juden auf die Protestanten hören, sind sie echt im Arsch. Und auf den Papst, by the way, dieser jesuitische Papst ist wirklich die allergrößte Pfeife. Und das sind Stellungnahmen zu Gaza und immer wieder, ist eigentlich echt schockierend. So. Und damit fängt es schon mal an. Und dann habe ich nochmal die EKD-Stellungnahmen 9.12.2004. Kirchen mahnen strengere Regel für Rüstungsexporte nach Israel an. Okay, geil. Das wird den Israelis sicherlich sehr beeindrucken, wenn die deutschen Protestanten mit ihrer Geschichte und ihrer Verstrickung mit der Shoah sagen, ja, wenn die Juden sich da selbst verteidigen wollen, müssen wir sehen, ob wir Deutschen dafür, keine Ahnung, vielleicht doch nicht so viel Waffen liefern. Kurzum, da könnte ich jetzt auch wieder runterbeten. Das macht aber auch deutlich, du hast ja zu Recht auf mein Augustinus-Zitat gesprochen. Warum sage ich das denn? Also ich glaube zum Beispiel, nach deiner Lesung haben du, Stefan und ich ein Foto mit der israelischen Fahne gemacht und ich weiß noch, wie ein, zwei ältere Damen gesagt, warum denn die israelische Fahne hier? Und dann haben wir nochmal erklärt, warum das so wichtig ist. Und man sieht, dass es nicht überall im Protestantismus angekommen ist, dass natürlich auch aus einer religiösen Verbundenheit mit dem christlich-jüdischen, also Bruderschaft und tiefen Verbindung heraus, dass es da eine Verantwortung gibt, sondern logischerweise als deutsche Protestanten im ganz besonderen Sinne, ich glaube, das ist noch vollkommen unentwickelt. Und das macht eben auch deutlich, dass der linke protestantische Kirchentagsprotestantismus dort eine erkennbare Wahrnehmungsschwäche hat. Und mir fällt es gar nichts anders ein, sondern ich glaube, um es nochmal klarer zu bemühen und Tim Gräfe und wer auch immer da federführend ist bei Fridays for Israel, das ist so ein Weg. Das ist beeindruckend, was diese jungen Menschen dort machen, und es zeigt auch eine Wirkung und es wird auch überall in den jüdischen Communities wahrgenommen als etwas Mut, Solidarität, Unerschrockenheit und sich nicht einschüchtern lassen, aber man sieht ja, das interessiert kaum jemand, und wenn dann absurderweise, nachdem wieder irgendein Migrant aus Afghanistan ein Kind umgebracht hat oder mit dem Auto eine Menschenmenge, dann gibt es Tausende von Leute oder wie zuletzt gegen rechts Hunderttausende von Menschen, die dann demonstrieren, kartoffelweiß, ohne einen einzigen Migranten, kurzum das. Ich wollte aber versöhnlich zum Ende werden.
Ich auch.
Gut, ich glaube, dass wir in der postmodernsten aller postmodernen Welten leben und dass, wenn Menschen in der Lage sind, die materiellen Fragen für sich zu beantworten und sie sich immer wieder die Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen oder zu fragen, warum mache ich das eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Und worum geht's denn hier im Großen und Ganzen? Dann sieht man ja eigentlich beim Gang in eine Bücherei, bei Netflix-Serien, bei großen Kunstausstellungen, im Theater, in Yoga-Zentren und den ganzen esoterischen sonst was Betrieben, dass das Sinnvakuum monströs groß ist und jeden Tag größer wird. Und wenn ich als Marktwirtschaftler und Neoliberaler da drauf gucke, würde ich sagen, das ist ein unendlicher Bedarf, ein riesiger Marktplatz an dem die Kirche echt was anzubieten hat. Weil ich finde nach wie vor die Lektüre der Bibel, die Exegese der Bibel, die Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte, auch den ganzen Grausamkeiten, die das Christentum ja auch verbrochen hat. Aber kurzum, dass man diese Sinnfragen und auch die großen mystischen Interpretationen dieser Sinnfragen, die ganze theologische Pracht, die der Protestantismus und wie gesagt als Jesuitenzögling Augustinus, die Thomaner, was da alles da ist an wunderbaren Anhaltspunkten, um den Menschen Anregung zu geben in diesem Prozess, dass man da so versagt und sich stattdessen auf den Marktplatz stellt, wo schon hunderte Schreiäffchen da sind, die denselben rot-grünen Quatsch überall runtererzählen, in einer Welt, in der es SPD-Grüne Zeit Online und den WDR gibt, braucht man keine EKD, die eins zu eins dasselbe Zeug erzählt. So. Und da braucht man auch keine katholische Kirche, sondern back to the roots, sich im besten Sinne um die Fragen der Transzendenz zu kümmern, um die transzendentale Obdachlosigkeit für viele Menschen vielleicht mit einem tollen Angebot zu beenden. Da sehe ich die Kirchen mehr aufgefordert oder gefordert als bei den anderen Themen.
Vielen Dank, Ulf, für die Dreiviertelstunde, die du dir genommen hast. Danke, dass wir streiten konnten. Danke, dass du irgendwie nochmal so emotional ein paar Sachen wirklich klar gemacht hast. Ich glaube, wir haben ein paar Hausaufgaben zu machen und ich glaube aber auch so miteinander zu sprechen und irgendwie sich auch gegenseitig nochmal deutlich zu machen, wo man falsch liegt und wo man doch ganz andere Anlagen hat und eigentlich ganz anders loslegen könnte. Das brauchen wir mehr. Ich danke dir. Am Ende danke ich irgendwie dir auch echt für den Artikel, mit dem ich nicht übereinstimme, aber der total was wachkitzelt und wo ich auch in meiner Bubble merke, also nicht in so einer konservativen Barberjacken-Bubble, sondern in so einer in dieser normalen Protestanten-Bubble, so der hat völlig was ausgelöst so und ich glaube, da ist auch ein durchaus ein Schock durch die nochmal durch diese Bubble gegangen, weil das so, weil ich glaube, jetzt irgendwie auch nochmal so gemerkt wird, dass das so was Endgültiges haben könnte. Also was irgendwie die Beziehung des deutschen Protestantismus zum Rest der Gesellschaft anbelangt und dass man da irgendwie gerade an einem entscheidenden Punkt anbelangt ist, was irgendwie die Zukunft der nächsten 5 Jahrzehnte anbelangt. Ich glaube, das wird uns langsam bewusst und ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie wir uns verorten wollen und was wir einbringen wollen. Und dafür brauchen wir genau diese Gespräche. Deswegen vielen, vielen Dank allen anderen. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wenn es dann soweit ist, gesegneten Sonntag.
Ja, vielen Dank, Justus, dir auch. Toll, dass du machst, toll, was du alles machst. Und ich kann dir nur alles, alles Gute wünschen.
Danke, bis bald.
Bis dann. Ciao. Thank you.